What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute mit der letzten Episode vom Cannes Film Festival 2024. Ich bin wie immer Patrick und neben mir sitzt
Jakob. Hallo.
Und zusätzlich
Lida.
Und wir haben heute noch eine Gästin und zwar
Jenny. Hallo.
Hi. Und ja, Jenny, du bist wieder hier. Du warst schon einmal bei der Berlinale dieses Jahr hier und natürlich Ehre, wem Ehre gebührt. Als Gästin hast du hier den Vortritt. Sag doch mal, wie war dein Festival bisher? Weil wir hatten immer mal wieder so darauf hingewiesen, dass das eher ja ein schwächeres Festival war. Das hat sich dann im Laufe der Zeit ein bisschen gesteigert bei uns und wir waren dann nicht mehr ganz so niedergeschlagen und angeschlagen vor allem. Aber ja, wie ging es denn dir damit?
Also ich würde immer noch dabei bleiben, dass es ein schwacher Wettbewerb ist um die Goldene Palme. Ich bin jetzt nicht immer so, dass ich übereinstimme mit den Kritikerdurchschnitten, zum Beispiel in diesem Kritikerspiegel von Screen, der hier sehr viel Aufmerksamkeit jeden Tag erhält. Weil
auch in unserem Podcast.
Okay, weil die Durchschnittswertungen dieses Jahr halt wirklich unter aller Sau sind, muss man wirklich sagen, im Vergleich zu den letzten Jahren. Es spiegelt trotzdem irgendwie auch meinen Eindruck wider. Ich muss aber sagen, insgesamt fand ich das Festival bisher sehr schön und angenehm. Nicht unbedingt das Schlafdefizit, aber so die Filme, die man über den Wettbewerb hinaus noch schauen kann. Selbst sowas wie Cannes Premiere oder so eine Sektion, der ich nicht so viel Aufmerksamkeit normalerweise widme, hat Highlights parat, die dann vielleicht auch den Wettbewerb ein bisschen aufwiegen, aber andererseits würde ich auch sagen, dass es trotzdem qualitativ nicht an das letzte Jahr herankommt, wo einfach ein Banger nach dem anderen kam.
Ja, letztes Jahr ist mir auch sehr stark in Erinnerung geblieben. Könntest du mal, damit wir so einen Einblick bekommen, wie dein Festival so war, wie viele Filme hast du denn hier ungefähr gesehen? Hast du das
Also auf bisher dem Schirm? Habe ich, glaube ich, die meisten Filme gesehen, die ich bisher bei einem Filmfestival in Cannes gesehen habe, und zwar 42. Normalerweise versuche ich immer so ungefähr an den 40 zu kratzen und normalerweise habe ich aber auch da so Tage, wo ich dann zufrieden bin mit 3 Filmen. Vielleicht ist das hier so ein bisschen Berlinale-Feeling, was hier reingekommen ist wegen des schwachen Wettbewerbs, weil ich irgendwann dachte, wenn ich hier nur 3 Filme am Tag schaue, dann schaue ich nicht genug gute Filme. So geht es mir nicht bei der Berlinale auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Absolut.
Und bei früheren Festivals in Cannes war das so, schaust du 3 Filme und denkst, ja, reicht für heute. Und hier habe ich aber jeden Tag im Prinzip nach dem ersten 4 geschaut. Und hattest du noch eine Frage außer
dem? Nee, das war es eigentlich schon. Einfach nur, damit wir mal sehen können. Und ja, das Festival dauert ja 12 Tage. Das heißt ja, jeden Tag um die 3, 4 Filme ungefähr. Das kommt dabei rum.
Also wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich natürlich 6 oder so schauen. Aber ich muss ja noch schreiben irgendwann.
Würdest du wirklich auch 6 schauen?
Ja, also ich war jedes Jahr aus Urlaubsgründen zu einem Filmfestival und da mache ich den ganzen Tag wirklich nichts anderes, außer einen Film nach dem anderen zu schauen.
Oh wow, also das kriege ich gar nicht mehr mit meinen Augen vereinbart. Jakob, wie ist es denn bei dir? Wie viele hast du gesehen dieses Jahr? Hast du es ungefähr auf dem Schirm?
Ich werde am Ende des Festivals, ich schaue morgen jetzt noch 2 und heute gehe ich vielleicht noch zu diesem Strand-Screening, also von so einem, die machen hier jedes Jahr so ein Open-Air-Screening und ich dachte, vielleicht mache ich das einmal, mal schauen, ob ich reingehe. Aber ich werde an die 38 bis 40 werde ich dann gesehen haben am Ende. Und ich muss sagen, meine zweite Woche hier war deutlich anders als meine erste. Die erste Woche habe ich das Gefühl, orientiert man sich eher so nach dem, was so alle schauen, so nach den großen die größten Firmen, die meist erwarten, sind meistens relativ am Anfang programmiert und dann orientiert man sich einfach nach dem, was so auf dem Plan ist. In der zweiten Woche ist es dann aber so, dass man anfängt, davon abzuweichen. Man stellt fest bei der Planung, oh, der und der Film, den ich eigentlich sehen wollte, der läuft ja noch. Und dann versucht man, den noch irgendwie einzubauen und lässt dann vielleicht auch den ein oder anderen Wettbewerbsfilm liegen dafür. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn man so viel... Ich habe nicht viel Schlechtes gesehen tatsächlich. Also ich glaube, es gab nur einen Film, der mich wirklich geärgert hat. Das war Emilia Perez auf diesem Festival. Und ansonsten war halt wieder sehr viel quälender Durchschnitt einfach dabei, was halt manchmal sogar viel schlimmer sein kann. Du hast mir das mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Wenn man jetzt einen dieser Durchschnittsfilme mal ins Kino geht und den an einem Tag sieht, dann ist was halt kein so guter Film, ist, also sei es drum, aber wenn man halt 4 davon an einem Tag sieht, dann ist man halt so gerädert und das führt leider dazu, dass man dann anfängt, noch mehr Filme zu buchen, weil man sich denkt, okay, jetzt soll aber auch mal ein guter Film dabei sein und das kann dann so oder so ausgehen. Ja, ich glaube, das Ergebnis bei mir war dann am Ende so geteilt.
Das klingt so wie ein Spielsüchtiger, ja, der Automat spuckt nicht das aus, was man möchte, also wirft man noch ein bisschen mehr rein. Lida, wie war es bei dir? Auf wie viele kommst du? Also ich glaube, du bist ja bei uns oft immer an der Superlative.
Und ich glaube, dass ich habe jetzt irgendwann aufgehört zu zählen. Ich muss sagen, ich hatte auch schon einige Screener vor dem Festival. Ich denke, dass ich irgendwo so zwischen 40, 45, maximal 50 bin, aber ich habe wirklich die Übersicht verloren. Ich muss noch mal gucken und vor allem, ich habe auch noch ganz viele Filme, die ich noch nicht notiert mir habe in meinen Listen, die ich noch schreiben muss. Ich denke, dass ich so irgendwo zwischen 40 und 50 bin, aber wesentlich mehr schaffe ich in dieser relativ kurzen Zeit. Die kann es, hier gibt es ja auch nicht so viele Screener, nicht. Nach 4 Filmen bin ich eigentlich tot. Normalerweise mache ich 2 oder 3 am Tag beim Festival. Einmal habe ich hier 5 geguckt, nie wieder. Und heute hat sich jetzt mein Tag noch spontan geändert, weil ich ein Ticket für 7:30 buchen konnte, von dem ich nicht dachte, dass ich es kriege. Darum lasse ich euch wahrscheinlich nachher alleine. Aber ihr schafft das auch ohne mich.
Ja, das ist okay.
Es ist interessant, dass du sagst, das Festival ist ja relativ kurz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dieses Festival fühlt sich jetzt so an, als ob es schon ewig gehen würde. Als ob wir hier jetzt schon einen Monat oder so rumlungern würden.
Ja, wie Beckett.
Genau, warten auf Godot, warten auf das Meisterwerk.
Und bei mir ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich, also bei mir sind es, ich hatte gerade den 50., aber das liegt wirklich daran, dass ich versucht habe, so viel wie möglich vorher zu sehen, weil ich dieses Jahr in dieser Fipreski-Jury bin und da wollte ich das halt alles vorher abarbeiten, damit ich mich hier auch auf die größeren Fische auch konzentrieren kann. Und dieser Film, den ich gerade noch gesehen habe, das war ja auch einer der groß erwarteten Lieder, du hast ihn auch gerade gesehen, also der Rasulov-Film, der iranische, weil der eben dieses ganze Paket mit sich getragen hat hierher nach Cannes. Diese Ausfuhr bei Nacht eigentlich, also die Immigration.
Die Flucht eigentlich,
ja,
kann man ruhig so sagen.
Von Behörden geflüchtet.
Ja, genau.
Also das war schon richtig, ja, wir können jetzt ja die große Bombe platzen lassen. Mohammed Rasulov, wer ist hier? Wenn ihr da jetzt super Filmfans seid, das habt ihr es wahrscheinlich schon live im Fernsehen gesehen, wird ja immer live berichtet vom roten Teppich. Aber für uns alle, als wir im Kino saßen, war es ihm bis zuletzt überraschend, dass er wirklich da war und er kam dann auf den roten Teppich und da wurde natürlich geklatscht wie wild. Ich klatsche normalerweise nicht, selbst ich habe geklatscht, einfach weil Künstler und Kunstschaffende nicht eingesperrt werden sollen und man, wenn jemand wirklich sein Leben riskiert auf der Flucht, dann auch dafür wirklich einen Applaus verdient hat.
Vor ihm in der Reihe hatte er auch, wie heißt er noch gleich, Ali Abbasi, der andere iranische Regisseur, der hier auch im Wettbewerb war, platziert.
Der war Däne, dänisch-Arane. Also der ist iranisch-stämmig, aber lebt ja in Dänemark.
Oh, okay, das war mir nicht bewusst.
Genau.
Jedenfalls sind die sich dann mitten im ganzen Publikum in die Arme gefallen. Also waren ganz schöne Momente eigentlich.
Aber wie lang war die Standing Ovation? Habt ihr mitgezählt?
Ich glaube etwa 10 Minuten. Ich bin so nach etwa 5 oder 6 Minuten,
weniger
vielleicht auch länger.
Als der Graf von Monte Cristo. Der hatte nämlich, glaube ich, auch über 10, was mich ehrlich schockiert hat. Ich fand den nett, aber...
Ich fand den erträglich, den Grafen von Monte Cristo, aber ich bin nach irgendwie 5 oder 6 Minuten gegangen, Standing Ovations. Also ich weiß nicht, vielleicht ging es noch eine halbe Stunde weiter.
Ja,
vielleicht klatschen die immer noch.
Aber ich glaube, von den Filmen, die ich im Lumière gesehen habe, ging da die Ovation vor dem Film halt am längsten. Also die wollten gar nicht mehr aufhören, oder?
Ja, das ging wirklich sehr lange. Also ich denke, wenn es dann nicht irgendwann mal radikal dunkel geworden wäre und die Leinwand angeschmissen hätten, wäre es auch noch weitergegangen. Aber das halte ich in dem Moment einfach, also ich bin nicht dafür, irgendwie Kunstschaffende zu idealisieren oder zu ikonisieren, aber in diesem Kontext und gerade auch für einen wirklich liberalen Menschen, der immer gegen die intolerante Politik seines Landes vorgegangen ist, finde ich das einfach auch okay und berechtigt. Das sind wirklich Sachen, wo ich sage, ja, da darf man klatschen.
Dementsprechend gab es auch viele Standing Ovations mitten im Film. Also wenn irgendeine politische Botschaft verkündet wurde oder irgendeine Szene es gab, wo sich gegen die Obrigkeit aufgerichtet wurde, dann gab es hier Szenenapplaus. Also es war auch ein ganz schönes Erlebnis. Also da war ich froh, in diesem Screening dabei zu sein und nicht in dem normalerweise eher weniger euphorischen Pressescreening eine Stunde später oder so. Ja, ich habe mir gedacht, du hast ja vorhin schon, Jenny, du hast angesprochen, dass der Critics Grid von Screen, der für uns immer aus welchem Grund auch immer so einen kleinen Richtwert hier bildet, nicht, dass wir mit dem unfassbar übereinstimmen, aber einfach, weil das ja schon so ein Spektrum abbildet. Und die sind ja unwahrscheinlich schlecht ausgefallen. Und ich habe mich da einfach gefragt, gab es Dinge, die du zu schlecht bewertet fandest, die du unterbewertet findest in diesem Wettbewerb?
Also ich habe jetzt nicht im Kopf, wie die Filme einzeln bewertet wurden, aber mir fiel zum Beispiel schon auf, wie schlecht der Jia Zhangke-Film bewertet wurde, verhältnismäßig. Der lief ja so in den ersten 4-5 Tagen oder so, und da gab es ja nirgendwo eine 3 als Durchschnittswertung.
Genau.
Vielleicht zur Erklärung, die höchste Zahl, die man da vergeben kann, ist quasi 4 Sterne. Eine Durchschnittswertung von 3 bei allen beteiligten Kritikern ist so das Minimum für einen gut angekommenen, wirklich gut angekommenen Film. Hier eine 4 schafft, glaube ich, sowieso kaum irgendein Film. Und ich hatte halt mal verglichen die ersten 9 Filme letztes Jahr und die ersten 9 Filme dieses Jahr, und es gab halt keine 2,8, es gab keine 3 im Gegensatz zu letztes Jahr. Und der Jar war für mich so eins der frühen Highlights auf jeden Fall im Wettbewerb, weil er eben auch sich, obwohl er so viel auf seine eigene Arbeit in den letzten 20 Jahren rekurriert, auch sich eben formal andere Dinge traut, glaube ich, als die meisten Altmeister, in Anführungszeichen, wenn man ihn schon so bezeichnen kann, die hier ja jedes Jahr eingeladen werden, weil das ist ja immer der Wettbewerb der Altmeister in Cannes.
Ja, über den haben wir auch schon geredet, und wir haben den alle recht mit Lob überschüttet, diesen Film. Also wir fanden den alle ganz toll. Erinnert mich jetzt auch schon sehr an die Verfahrensweise von Miguel Gomez, oder? Also das sind beides so eine Travelogues, und das sind beides Filme, wo ein Archiv entweder erst im Vorhinein aufgebaut wurde, wie bei Gomez, und dann benutzt wurde, oder eben ganz klassisch ins eigene Filmarchiv gegangen wurde.
Ja, ich finde der Jia Zhangke, aber ganz besonders der Miguel Gomez-Film Grand Tour, das waren zwei Filme, die für mich aus diesem Wettbewerb wirklich stark hervorgestochen sind, weil es, glaube ich, die einzigen beiden Filme waren, die formell wirklich mal was anderes versucht haben. Gerade was narrative Chronologie angeht, dass es die einzigen Filme waren, die das irgendwie aufgebrochen haben. Jia Zhangke haben wir dieses Spiel mit den Formaten, aber auch mit den Materialien von Filmen. Bei Grand Tour von Miguel Gomez haben wir diesen verfilmten Travelogue, dass wir quasi Chris Marker Saint-Soleil-esque durch diese verschiedenen, durch die Kontinente und Länder ziehen und immer mit einem anderen Offspreche. Das Ganze ist mit, ich denke mal, dokumentarischem Material angesät. Und es waren die einzigen beiden Filme, wo ich das Gefühl habe, okay, hier sehe ich mal was anderes, was nicht Standard-Narrativ-Plot von A nach B kommen ist. Da muss ich auch an der Stelle nochmal lobend den Paul Schrader-Film O Canada hervorheben. Ich weiß, der kam auch hier im Cast jetzt nicht so gut an und hatte ja auch irgendwie nur ein Grid-Wertung von 1,8 oder so. Ich fand den Film viel interessanter als die meisten, weil er wirklich mit der Fragmentierung von Erinnerung auch formal gespielt hat. Also ich fand gerade die Filme haben hervorgestochen für mich in diesem eher, ich sag mal, gefälligen Wettbewerb. Also viele Filme, wo ich das Gefühl habe, die kannten ihr genaues Publikum und dienen einfach nur dazu, dieses zu bestätigen. Weiß nicht, wie euer Eindruck war.
Ja, also ich finde ja diesen Schrader auch an sich sehr interessant und ich wollte den auch wirklich mögen, aber der schien mir dann teilweise schon eher ein bisschen altbacken und ein bisschen unbeholfen. Ich glaube, die Sache, die er da versucht hat, die hat er einfach nicht so in so eine Form gegossen bekommen. Aber also das fühlte sich überhaupt nicht elegant an, aber es gab ein paar Aspekte, die ich da schon spannend fand. Wir haben auch schon vielleicht kurz darüber geredet, dass eben die alten Schauspieler in den Erinnerungen auftauchen. Also dass er auf einmal, also der Richard Gere im Bett liegt neben, ich weiß gar nicht, wer die junge Darstellerin war, aber das war so ein Aspekt, wo ich denke, okay, so muss man Erinnerung eigentlich versuchen einzufangen, gleich darauf eigentlich hinweisen, dass es gerade eine Erinnerung ist. Aber ja, findest du, Lieder, findest du auch, dass es hier ein, zwei Filme gibt im Wettbewerb, die unterbewertet waren, oder ist das schon alles ganz gut so, wie die bewertet wurden?
Ich muss da mich mit Jenny alliieren. Auch ich habe diesen Kritikerspiegel nicht so genau verfolgt und müsste den eigentlich jetzt nochmal studieren. Generell gebe ich auf Kritikerspiegel auch nicht so viel, weil ich ganz ehrlich sagen möchte, die meisten sind halt furchtbar tendenziös. Insofern, dass die Mehrheit der Kritiker sind einfach weiße, cis, Mittelstands, hetero, Männer, Punkt. Und das ist ein ganz kleines Segment der Gesellschaft. Also ich habe gar nichts gegen diese Gruppe, wie dann oft gleich geschrien wird, sondern es ist einfach ein winziges Gesellschaftssegment, das überhaupt nicht repräsentativ dafür ist, wie jetzt noch all die anderen Kritiker und Kritikerinnen, die zum Teil vielleicht gar nicht hier sind oder einfach nicht in diesem aus vielleicht einer Handvoll Stimmen bestehenden Grid befragt werden. das sehen würden. Insofern ist es mir relativ egal. Die Filme, die mir gut gefielen, hat noch immer eine relativ gute oder solide Wertung bekommen. Generell gab es da aber einige, die ich sehr enttäuschend fand, zum Beispiel Emilia Perez, der bei mir sehr abgestiegen ist, die dann erstaunlich hochgeschätzt wurden.
Und was Jenny noch gesagt hatte, diese niedrigen Bewertungen, also nur noch ein Kommentar dazu. Es hat dann wirklich bis zum Sean Baker gedauert, bis mein Film die Dreiermarke durchbrochen hat. Also ich finde, so im Großen und Ganzen lässt sich daran schon ein bisschen was ablesen, aber ich stimme auch der strukturellen Kritik, die du gerade geäußert hast, zu, Lieder. Ja, vielleicht ist es jetzt auch schon der Zeitpunkt, dass wir... Das ist immer so eine Sache, diese Podcast-Episode, die kommt dann raus, dann ist das ganze Spiel, das ganze Horse Race eigentlich schon vorbei. Aber gibt es eigentlich eine bessere Möglichkeit, um unsere Unwissenheit zu demonstrieren, als uns raten zu lassen, welche Filme hier irgendwelche Preise mitnehmen und das dann auf dem Silbertablett geliefert zu bekommen, weil zum Zeitpunkt der Podcast-Episode dann schon alles klar ist eigentlich. Also ich finde, da kann man sich doch immer ganz gut ins Fettnäpfchen setzen. Was glaubst du denn, Jakob, wer wird den Preis hier mit nach Hause holen?
Jetzt direkt die Palme oder wer wird einfach irgendwas gewinnen?
Ich glaube, wir können uns auf die Palme beschränken erstmal, oder? Also wenn ihr noch ein, zwei andere Kategorien ansprechen wollt, gerne.
Okay, ich habe drei Filme mir rausgeschrieben, wo ich mir sicher bin, dass einer von den drei gewinnen wird. Der eine ist The Substance von Caroline Froger, weil einfach ich das Gefühl habe, dieser Film sehr in Greta Gerwig-Sensibilitäten reinspielen. Es geht um... ja, sehr privilegierten Feminismus, würde ich sagen. Es geht um Hollywood, es geht um Schönheitsideale, also alles, vieles Themen, die Greta Gerwig so jetzt gerade mit Barbie in ihrem Oeuvre angedeutet hat oder womit sie zumindest assoziiert wird. Und ich glaube, dass da man auch so eine gewisse Genre-Affinität dann wieder vorspielen kann. Wir haben jetzt mal einen so einen heftigeren Splatter in den Wettbewerb eingeladen und der kam ganz gut weg. Deswegen können wir jetzt mal auf jung und locker machen und zeichnen den aus, wenn man es zynisch aussprechen will. Ansonsten hatte ich natürlich noch Anora, weil der Film einfach sensationell ist und weil er zu gut ist, um hier ignoriert werden zu können. Und der dritte Film war All We Imagine Is Light von Paya Kapadi. Ich habe das Gefühl, diese drei Filme...
Kapadia,
Entschuldigung. Ich glaube, dass Kapadia am Ende das Rennen machen wird. Ich glaube, dass sie die Palme kriegen wird. Und die anderen beiden reißen sich dann um großer Preis der Jury oder Preis der Jury.
Ja, bei mir hat es sich verschoben heute. Ich hatte ja bisher immer Kinds of Kindness als Favorit genannt, aber jetzt denke ich wirklich, dass Rasulov gewinnen wird. Und ich würde das auch gar nicht als rein politisches Signal, wie es, wenn es eine Berlinale wäre, gewertet werden würde, sondern für mich war das ein wirklich großartiger Film auf ganz vielen Ebenen, in drei Akten erzählte Story, die verschiedene Genres sehr elegant verbindet. Und auch wenn die symbolischen Messages manchmal etwas heavy-handed sind oder manche politischen Aspekte, wie es schon erwähnt wurde, ausbuchstabiert werden, muss man auch bedenken, dass für die Leute im Iran, wenn die das machen, ja wirklich was auf dem Spiel steht. Die landen dann vielleicht mal 10 Jahre im Gefängnis, wenn sie in einem Film einen bestimmten Satz oder eine bestimmte Geste einbauen. Und dann hat das ein ganz anderes Gewicht, als wenn das hier irgendjemand in Europa macht, wo kein Hahn danach kräht. Ich denke, dieser Film wird die Goldene Palme kriegen. Ansonsten wäre mein Second in Command auch Kapadia, Paya Kapadia. Das hat mir sehr gut gefallen. All We Imagine Is Light. Ich habe ihn erst in der frühen Presse heute Morgen gesehen und war wirklich, obwohl ich sehr müde war, die ganze Zeit sehr wach durch diesen, ja, melancholisch bittersüßen Film, der es schafft, Verbundenheiten einer Millionenstadt zu zeigen. Und das gerade mit Blick auf weibliche Beziehungen, weibliche Unterstützung und Solidarität, das ist für mich natürlich ein Thema, was sehr resoniert. Und da würde ich mich auch durchaus freuen, wenn der gewinnt.
Ja, das ist auch mein großer Favorit hier. Wie sieht es bei dir aus, Jenny? Auch ein Kapadia-Anhänger, Anhängerin?
Ja, grundsätzlich ja. Ich finde es immer bei Jurypräsidentinnen schwer, auf Preise zu schließen, weil man ja immer noch dem psychologischen Kann-Faktor hinzuziehen muss. Also in der Vergangenheit war das häufig so, dass es dann ganz entgegengesetzte Preisvergaben waren zu dem Werk, das hinter ihnen steht, sozusagen. Deswegen ist es bei Greta Gerwig schwer einzuschätzen. Ich hoffe, dass The Substance irgendeinen Random-Preis, der niemanden interessiert, kriegt, weil ich fand den nett, aber der hätte für mich auch in die Midnight Screenings gepasst. Da wäre gut neben Balkonettes zum Beispiel gestanden. Für die Hauptpreise hoffe ich mir eher was für den Rasulouf. Da würde ich Lieder auf jeden Fall zustimmen. Den fand ich auch wirklich sehr, sehr stark. Und da würde ich auch sagen, der bietet so den perfekten Schnittpunkt zwischen politischer und qualitativer Entscheidung. Gleichzeitig werden aber auch, um wieder auf die Psychologisierung der Jurypräsidentin zurückzukommen, Greta Gerwigs große Little Women-Themen hier angeschnitten auch. Auch der weibliche Zusammenhalt, der hier natürlich sehr stark getestet wird in dem Film. Ich hoffe aber, oder ich würde aber, wenn ich da Jurypräsidentin wäre, würde ich dem Preis wahrscheinlich dem Ja geben oder den Carpathia. Beides durchaus unterschiedliche Filme, aber der Carpathia war für mich schon eine große Entdeckung auch, weil die Regisseurin kannte ich vorher nicht. Und ja.
Ja, wir müssen mal kurz unterbrechen, weil ich glaube, Lida...
Also anderthalb Minuten habe ich noch.
Okay, und dann sag doch mal noch ein, zwei große Highlights ganz schnell. Welche Filme muss man unbedingt gesehen haben?
Es gab diese ganz großen Highlights wirklich nicht. Das, was mir hier am besten gefallen hat, waren Rasulov, Carpathia, Gia und dann noch der Wild Diamond, den ich schon mehrfach erwähnt habe. Und sonst gab es in den Nebensektionen keine wirklich rausragenden Werke. Es gab kleine Sachen wie Mongrel, der in, wenn ich mich richtig erinnere, Kazan lief. Es gab in En Certain Regard The Story of Suleiman, das waren so ganz nette Einwanderer-Migranten-Dramen. Aber nichts wirklich Großes und es ist für mich auch eher ein mittelmäßiger, mit viel Beliebigem gespickter Jahrgang. Also da, ich hatte schon, glaube ich, erwähnt, Universal Language als so ein kleines Highlight, der ganz nett rausstach oder sowas wie Guy Maddens mit noch einigen anderen Regisseuren hier, diesem Brüderpaar zusammengedrehter Rumors, aber das sind keine Brecher, das sind kleine, nette Filme, die aber jetzt auch nichts Phänomenales schaffen und all die Animationsfilme, die mir so auf dem Plan standen, waren dann auch bestenfalls nice, wie Ghost Cat Anzu, zu dem ich auch ein kleines Interview noch präsentieren werde auf Movie Break, aber halt auch kein Meisterwerk, kein Spirited Away oder dergleichen, wo man sagt, das reißt jetzt hier alles raus.
Ja, und noch Black Dog fandest du ganz gut, oder?
Genau, Black Dog, da gab es ja auch noch das Interview, was noch erscheinen wird auf Movie Break mit dem Regisseur, der mir erzählt hat zum Beispiel unter anderem, dass er 5 Hunde hat, was ich nicht gedacht hätte, also und noch mehr Sachen. Also das waren wirklich gute Filme, aber jetzt auch keine Meisterwerke, die ich lange nicht vergessen werde. Also ja, da kann noch mehr.
Oh, damit verabschiedest
du dich. Und damit renne ich jetzt los. Macht's gut, Leute.
Tschüss.
Mach's gut, Lida.
Okay, und das war gerade auch die Staffelübergabe, weil jetzt hat Jakob auch ein Mikrofon, das wir uns bis eben noch geteilt
haben. Jetzt habe ich endlich die Macht. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten.
Ja, und ich glaube, wir müssen uns jetzt mit den Preisen auch nicht so weit noch beschäftigen. Ist das auch immer mäßig spannend, denke ich. Also die Goldene Palme interessiert dann schon, aber ich glaube, heute wurde auch der Palm Dog verliehen, aber ja.
Aber an wen?
Ich hab's schon wieder.
Das ist die wichtigste Information.
Ja, ja, aber das war irgendwie so ein Film, von dem ich auch noch gar nicht richtig gehört habe.
Wer ist der Hund, der nächstes Jahr auf der Oscar-Verleihung sein wird?
Ja, und ich hab nur
hat der Messi von den Treppen runterstürzen.
Genau, ich habe vorhin nur gelesen, dass die dann einen Artikel dazu veröffentlicht haben, aber in dem ganzen Artikel ging es eigentlich immer noch nur um Messi aus dem Vorjahr.
Ist Messi etwa auf dem absteigenden Ast? Wird er demnächst aufgefunden werden, wie er sein Hotelzimmer demoliert hat, weil er jetzt ein Has-Been ist?
Ja, ich glaube, wir haben ja auch schon erwähnt, ne, der war hier tatsächlich auch auf den roten Teppich in diesem Jahr. Na gut, deshalb würde ich sagen, wir haben einfach noch ein paar Filme nachzuholen, die wir gut fanden bei diesem Festival und die wir noch überhaupt nicht angesprochen haben. Und vielleicht mache ich da gleich mal den Anfang. Ein Film, der mich wirklich sehr bewegt hat, war Good One. Und Good One, das ist ein Sundance-Film, der lief im Januar, also beim Sundance Film Festival, ist ein Debüt von India Donaldson. Und worum geht es da? Es ist eine Teenagerin, die mit ihrem Vater und mit dem Freund ihres Vaters geht sie wandern und sie geht so auf seinen Camping-Trip. Und man, so im Nachhinein, wenn man diesen Film schon gesehen hat, dann kann man verstehen, dass es so ein paar Andeutungen immer auf dem ganzen Weg gibt. Aber im Grunde zentriert sich alles um diese eine Lagerfeuerszene, die so ganz schön eigentlich vor sich geht und dann fällt auf einmal so ein Brocken. Und das verändert den ganzen Film, es verändert die ganze Dynamik. Und auf einmal sind wir mit einer Teenagerin allein und werden in ihr Innenleben eigentlich gezogen, obwohl sie das gar nicht verbalisiert. Also wir sind nur anhand ihrer Aktion sind wir in ihrem Kopf irgendwie drin und wir verstehen da eigentlich alles. Und ich fand den so greifbar und ich fand den so emotional intelligent auch. Also in der Hinsicht hat er mich sehr an Aftersun erinnert, dass er versteht, wie Leute auf etwas reagieren, wenn ihnen etwas zustößt, ohne dass sie die Kraft haben, das vielleicht jetzt auszusprechen. Und ja, das war ein Film, der mich total überrascht hat, weil ich bin immer voreingenommen gegen Sundance-Filme, aber das war ein ganz toller Film.
Ja, ich kann dem zustimmen. Ich fand Good One von India Donaldson auch sehr, sehr gut. Ich würde ihn eher mit Kelly Reichardt's Old Joy vergleichen, der ja auch von zwei älteren Herren handelt, die zum Camping in den Wald fahren. Der eine von beiden ist verheirateter Familienvater, der andere ist so ein bisschen auf der Strecke gebliebener Tugendnichts und die beiden projizieren dann ihre Sehnsüchte, was sie im Leben verpasst haben, aufeinander. Nur hier ist halt der Twist, dass halt die Tochter von dem Familienvater dabei ist und die Tochter wird dann quasi zu so einer Art Projektionsfläche, aber es ist natürlich radikal aus ihrer Perspektive erzählt. Wir bekommen mit, wie sie diese Affektion von den beiden Männern mitbekommt. Und ich fand den auch sehr, sehr, ja, überraschend düster einfach und mit Hang zum wirklich unangenehm, ohne da zu weit zu gehen und trotzdem Film, der mit leisen Zwischentönen arbeitet, fand ich ganz toll.
Hast du ihn auch gesehen, Jenny?
Nein.
Okay, aber dann gehen wir doch mal zu dir über. Gibt es einen Film, der dir ganz am Herzen liegt und den wir unbedingt besprechen sollten? Oder den du ansprechen möchtest?
Ich muss mal kurz scrollen. Ich scrolle.
Gerne auch ein Film, der vielleicht unterm Radar schwirrt. Oder
naja,
so.
Eins meiner Highlights war auf jeden Fall Twilight of the Warriors Walled In von Soi Chiang oder Chiang Pu Soi, wird auch manchmal genannt.
Das für dich ein Midnight-Screening?
Ich bin nicht Mitternacht reingegangen. Das habe ich letztes Jahr einmal gemacht für diesen Ben Affleck Hypnotic-Film von Robert Rodriguez. Und das werde ich nicht mehr machen, weil es war einfach so eine Qual und dann so einen schlechten Film zu schauen. Ich meine, ich bin jahrelang auch nach Sitges gefahren und da hat man dann bis früh um 7 Filme geschaut. Das war kein Problem, aber hier in Cannes ist der Tagesablauf ganz anders. Das heißt, wenn du das einmal machst, wirft das alles durcheinander für deine Planung. Geht zumindest mir so. Und Twilight of the Warriors, der lief, wie gesagt, in den Midnight-Screenings, ist ein im Grunde ein Wuxia oder Schwertkampf-Epos im Gangstermilieu in Hongkong der frühen 90er, Ende der 80er, frühen 90er Jahre. Das heißt, Wuxia, falls ihr das nicht kennt, das bezieht sich auf so die großen Shaw Brothers-Filme, vor allem so dieser Ehrenkodex, der unter Schwertkämpfern besteht, der dann auch so in der New Wave in Hongkong auf Gangster übertragen wurde, John Woo und so weiter und so fort. Und dieser Film bewegt sich sozusagen zurück in die Zeit und spielt in der Walled City in Kowloon, die ja mittlerweile abgerissen wurde. Das ist im Grunde so eine Shantytown zwischen britischem Hoheitsgebiet und chinesischem Hoheitsgebiet gewesen. Und da geht's ab. Da bricht quasi ein Bandenkrieg aus. Und ich mag den natürlich, weil da sehr schöne Action-Sequenzen habe, aber ich mag ihn vor allem, weil das Hongkonger Kino ja im Grunde schon seit 1997 am Sterben ist. Das ist ein sehr langer, sehr trauriger Tod. Das Ende wurde noch nicht erreicht, glücklicherweise. Deswegen, weil ich diese Stadt sehr liebe und diese Filmkultur sehr liebe, ist jeder Film, der da rauskommt, der das thematisiert in Populärkinoform, sage ich mal, für mich was ganz Besonderes. Weil man hat viele Hongkong-Filme, die so auf Nostalgie gehen und früher in den 60ern haben wir alle schöne Musik gehört und heute geht es uns schlimm. Aber was er macht, ist halt quasi so diese Hochzeit des Hongkonger Kinos wieder aufleben zu lassen, ohne diese ganze verquere Nostalgie, die dabei normalerweise mitgeliefert wird, ohne das zu kopieren, was John Woo und andere Regisseure damals gemacht haben, auch stilistisch, sondern er geht halt seinen eigenen Weg und bringt es trotzdem irgendwie zustande, so dieses Period-Piece mit der heutigen Zeit, mit der Ungewissen und vor allem auch natürlich mit dem ängstlichen Blick in die Zukunft von Hongkong unter der jetzt verstärkten Führung von China halt darzustellen. Und das ist famos. Da passt er auch gut zu seinem letzten Film, der in Berlin lief.
Mad Fate,
der, glaube ich, auf einem Sonnenaufgang endete und dieser hier endet auf einen Sonnenuntergang und das ist alles sehr traurig, ich hätte fast geheult, aber trotzdem bin ich mit Hoffnung aus diesem Film rausgegangen.
Und war das auch sehr mit Pathos und Albernheiten überladen?
Ist es? Nein,
Nee?
Nee. Okay. Nee. Also Pathos natürlich, weil es geht um Gangster, die führen wichtige Leben und die essen geiles Essen. Die verdienen ihren Pathos in einem Hongkong-Film. Nein, es ist schon ein recht ernster Film, wo es sehr stark um den Bond in einer Community geht, die nicht mehr existiert in dem Sinne. Das ist immer das, was mitschwingt. Das hat mich auch immer wieder an den Jar erinnert, weil eben so porträtiert wird, natürlich hier nicht dokumentarisch, wie eine Gemeinschaft quasi ihren letzten Atemhauch ausübt, bevor sie zerstört wird. Und den nächsten letzten Atemhauch und übernächsten letzten Atemhauch wird er ja in zwei weiteren Filmen porträtieren, die ja quasi Fortsetzungen sein werden. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber schon dieser eine war da für mich schon sehr stark. Einfach das, was man von Genre-Kino erhofft. So. Also es ist, gibt natürlich ordentlich auf die Fresse in diesem Film. Und niemand inszeniert rasante Action so gut wie Soi Chiang heutzutage. Aber da steckt so viel mehr drin. Und das hat mir einfach gefallen.
Ja, du hast den auch gesehen, oder?
Ja, also ganz im Ernst, Pathos immer her damit. Wenn wir also entweder gehen wir zusammen unter oder wir gewinnen zusammen. Also das ist doch hier die Devise. Und das
auch hier in diesem Podcast?
Ganz genau. Und auch auf diesem Festival, würde ich sagen. Wenn wir alle so an einem Strang ziehen würden, wie die Jungs das in den Firmen machen, ich glaube, dann würden wir alle besser durchstehen. Und ja, es gab Szenenapplaus bei dem Film und der hat super viel Spaß gemacht. Und es gab da wirklich ganz viele Dinge, die ich einfach so in der Form, ich bin jetzt kein großer Hongkong-Actioner-Fan, aber die ich in der Form so noch nicht gesehen habe. Gerade das Finale ist famos. Ich bin es so ein bisschen leid, dass immer ganz viele Actionfilme so, ich glaube, Wolfgang M. Schmidt von der Filmanalyse hat das mal gesagt, dass Filme immer so am Abgrund enden müssen. Also, dass jemand fällt runter und zieht sich dann noch hoch, dann greift jemand irgendwo danach. Dieser Film endet auch da, aber der macht es ganz spektakulär. Also, dieses Ende ist, das hat den Film nochmal für mich nach oben katapultiert. Darf ich auch noch einen Film zum Besten geben?
Unbedingt.
Gut, dann ein spätes Highlight habe ich gestern noch gesehen. Das ist Blue Sun Palace. Das Debüt, der Debütfilm von Constanze Zhang, glaube ich. Der handelt von einer Masseurin ist sie ja und ihr Freund, gespielt von Li Kangsheng, den die meisten, denke ich mal, von Chai Ming Yangs Film kennen würden. Und Li Kangshengs Präsenz in Filmen, es gab ja letztes Jahr auf der Berlinale auch diesen anderen Film, wo er, glaube ich, Regie geführt hat sogar. Seine Präsenz ist in ganz vielen Firmen, deutet immer so in dieses Chai Ming Yang-eske Slow Cinema an und da fällt dieser Film auch definitiv rein. Es geht um ein chinesisches Migrantenpaar. Sie ist, wie gesagt, Masseurin und es passiert relativ am Anfang ein sehr tragisches Ereignis, oder tragisch ist vielleicht das falsche Wort, ein sehr erschreckendes Ereignis, dass die Beziehung und mehrere andere Elemente, die da mit reinspielen, sehr, sehr umwirft. Es geht um diesen Migrantenkomplex, der in New York existiert. Kurz erst danach, nachdem diesem, ich werde natürlich nicht verraten, was, aber nachdem das passiert, wird erst der Titel eingeblendet mit den Credits. Das passiert ungefähr, wo der Film schon eine halbe Stunde geht. Und da gab es dann bei mir im Screening gab es dann einfach Applaus, weil die Leute, glaube ich, gedacht haben, das wäre so ein Kurzfilm gewesen und dachten, der ist ja jetzt vorbei, der Film.
Ja, weil, wobei, das war ja auch im Rahmen der Preisverleihung.
Genau, vorher wurde ein Kurzfilm gezeigt während dieser Preisverleihung und der kam dann danach und die haben wohl einfach angenommen, dass der jetzt einfach noch so ein Kurzfilm war, er aber nicht. Der ging dann noch eine ganze Weile und ich fand, das war so ein Film, der auf wirklich dieses typische Thema, das in vielen Slow-Cinema-Firmen, also gegenseitige Entfremdung, das Untergehen in der Gesellschaft, die Suche nach gegenseitigem Halt, die Unmöglichkeit, dieses zu finden, sehr, sehr schön miteinander verschachtelt. Das Ganze halt mit so einem Migrationstwist, der sehr stark da reinspielt. Man weiß so bis zum Ende eigentlich nicht so richtig, wie ProtagonistInnen getickt haben oder was deren Motivation war. Trotzdem aber bleibt man dabei, wegen der glorreichen Bildsprache. Das ist ein wirklich wahnsinnig vielversprechendes Debüt und auch so einer der formell interessantesten, die ich hier gesehen habe.
Hast du ihn auch gesehen, Jenny?
Nein.
Okay, gut, dann will ich nur noch ein, zwei Sätze dazu verlieren zu dem Film, weil ich den ja auch ganz toll fand. Die Art, wie New York City da eingefangen ist, ist super, weil wir das eben kaum sehen. Ja? Wir denken eigentlich die ganze Zeit, das könnte jetzt auch in Taiwan spielen, wo ja die Figuren da herkommen, weil wir sind eigentlich immer nur innen, also vor allem in diesem Blue Sun Palace, in diesem Massagesalon, oder wir sind im Restaurant. Und das ist natürlich auch fast schon wie ein... ja, wie eine Trope ein bisschen, dass im asiatischen, vielleicht besonders auch im chinesischen Kino viel Liebe eben durch das gemeinsame Essen auch ausgedrückt wird. Und so beginnt auch schon der Film, so beginnt auch schon die erste Szene, so ein ganz tolles Date, das wir da sehen. Und ja, ich fand auch interessant dieser Aspekt, dass man eine Figur in einer anderen Figur sucht. Ja. Okay, hier wurde nun gerade sichergestellt, dass wir unseren Blick auf jemandes Tasche halten oder so, oder auf jemandes Sachen. Ja, also die Idee, dass man jemanden in einer anderen Figur finden kann oder sucht, aber eben nicht findet, das fand ich auch ganz spannend in dem Film. Ich will noch ganz, ganz kurz einen Film erwähnen, den ich gesehen habe, weil in dieser Jury, in der ich bin, haben wir uns für den entschieden. Wir haben uns entschieden, den auszuzeichnen. Also, das ist Desert of Namibia. Das ist ein zweiter Film von Yoko Yamanaka. Ihr habt vielleicht Amico gesehen vor ein paar Jahren auf der Berlinale. War so ein 66-minütiger Film.
Nein.
Okay. Aber ja, eine super interessante Darstellung davon, wie mentale Gesundheit im Jahr 2024 dargestellt werden kann auf eine komplett andere Weise, die sich überhaupt nicht verbraucht oder so stale anfühlt, sondern hier wird die Figur eigentlich im Laufe des Filmes immer weiter erforscht. Also man hat nicht das Gefühl, dass die schon von Anfang an so feststeht, sondern die entwickelt sich und wir lernen mit ihr eigentlich zu verstehen, wie ihre eigenen Idiosynkrasien funktionieren. Und ein gutes Mittel, um das auszudrücken, setzt der Film ganz an den Beginn schon in dieser ersten Szene. Sie trifft dort eine alte Schulkameradin oder eine Freundin und sie reden über einen alten Schulkamerad, der vor kurzem gestorben ist und es wird erstmal eigentlich total übergangen. Unsere Protagonistin erinnert sich gar nicht richtig an ihn und da ist immer diese Distanz und diese Suche nach Verbindung in diesem Film, die aber nie ganz aufgelöst werden kann. Und was in dieser ersten Szene so interessant ist, ist, und das ist wahrscheinlich besonders evident für Leute, die nicht Japanisch sprechen, also der Film ist ein japanischer Film, aber wir haben dort zwei Zeilen Untertiteln, die uns also zeigen, die Protagonistin konzentriert sich nicht nur auf ihr Gespräch, das sie gerade führt mit ihrer Gesprächspartnerin, mit ihrer Freundin, sondern auch, was irgendwo da hinten im Restaurant von irgendwelchen Dudes auch besprochen wird. Und das zeigt so ein bisschen, ihr Gehirn funktioniert ein bisschen anders. Sie nimmt das alles ein bisschen anders wahr. Sie ist wie so eine Gleichzeitigkeit. Alles wirkt auf sie ein. Und das führt auch oft dazu, dass sie diese Dinge gar nicht richtig handeln kann und gar nicht damit umgehen kann. Und deshalb, ja, ich freue mich eigentlich darüber, dass wir so einen kleinen Film auch dann zu so einem kleinen Preis verhelfen hier auf dem Festival. Und ja, ansonsten, jetzt ist noch Zeit, bevor die Podcast-Episode endet. Habt ihr noch Filme, die ihr nennen wollt, die hier wir unterbringen können? Weil ich glaube, sonst ist es alles... Ne, wir haben unsere Predictions gemacht und so weiter. Also ja, jetzt ist noch die Chance, einen Titel zu nennen, der euch noch auf der Zunge liegt.
Jenny vielleicht.
Ja, ich habe einen Tipp und zwar heißt der Eat the Night. Das ist schon mal ein ganz hervorragender Titel für einen Film. Dafür gibt es schon mal einen Stern von mir. Der ist von Caroline Poggi und Jonathan Vinell. Die haben Jessica Forever gemacht, der vor einer Weile bei der Berlinale lief. Handelt von Geschwistern in Le Havre, die sehr stark in ein Online-Roleplaying-Game involviert sind, Dark Known, das bald abgeschaltet werden soll. Der große Bruder handelt nebenbei noch mit Drogen und verliebt sich in einen Mann. Die Schwester fühlt sich ein bisschen alleingelassen, klingt jetzt irgendwie ein bisschen dröge, ist aber ein komplett wilder Ritt durch alle möglichen Genres. Und was mir eben wirklich sehr gut gefallen hat, ist, dass jedes Genre, was hier bedient wird, quasi vom Dardenne-Gedächtnisdrama bis hin zum Fantasy-Role-Playing-Game, bis hin zum Thriller, Drogen-Thriller mit Action und Schießereien und was weiß ich, jedes Genre wird quasi mit dem Ernst, das es verdient, bedient. Und ich glaube nicht, dass am Ende alles wirklich perfekt zusammenkommt, alle Ideen hier und vielleicht auch ein bisschen überladenen Metaphern. Aber es war wirklich ein toller Film und der ist nur 105 Minuten lang. Was ich bei diesem Festival applaudieren muss, das heißt, merkt euch Eat the Night, der war wirklich gut.
Ja, und der hatte so ganz tolle Videospielsequenzen dann auch integriert, ne?
Ja.
Ja, Jakob, du noch einen?
Ja, aber es ist definitiv kein Geheimtipp, aber es ist ein Film, über den wir hier noch im Podcast noch gar nicht geredet haben.
Na dann mal los.
Das ist natürlich Horizon.
Yay.
Von Kevin Costner. Also ganz im Ernst, was ein wilder Ritt im wahrsten Sinne des Wortes. Mehr fällt mir jetzt zu dem Zeitpunkt vom Festival auch nicht ein. Nee, also Kevin Costners erster Film seit 21 Jahren, Open Range, ist eine, ich würde fast sagen, wilde Sause, aber das undersellt oder eher oversellt den Film, weil es ist ein total reduzierter und völlig fast nur auf die Erzählung basierender Film von dem Clash zwischen amerikanischen oder halt von Siedlern und von amerikanischen Ureinwohnern in dem fiktionalen Gebiet, was sich dann ja auch Horizon nennt. Und Kevin Costner spielt so eine merkwürdige, an Clint Eastwood angelehnte Figur des einsamen Reiters, der aber, was aber überhaupt nicht funktioniert, weil es ist halt Kevin Costner und nicht Clint Eastwood. Und ich finde, das hier war definitiv nicht der beste Film des Festivals, aber es war das faszinierendste Artefakt, das dieses Festival zu bieten hatte, weil es ist ein gigantischer Film mit riesigen Erzählbogen, aber er sieht aus wie ein Fernsehfilm, dann ist dieser Film auch wirklich unfertig, wie es nur sein kann. Also es ist ein erster Teil in jeglicher Hinsicht. Also nichts wird irgendwie abgerundet oder sehr wenig wird abgerundet. Es passieren irgendwie drei Erzählstränge auf einmal, die man auch erstmal verdauen kann. Der Film hält einen aber trotzdem auf Trab, eben durch wirklich großartige Setpieces, wie die Invasion auf das amerikanische Dorf am Anfang. Und ich konnte nicht genug von diesem Film kriegen. Also der hätte mit seinen 3 Stunden auch nochmal 5 Stunden länger sein können. Ich freue mich schon so darauf, diese ganzen Filme irgendwann mal am Sonntag, wenn mir langweilig ist, mit meinen Eltern auf der Couch zu bingen, wie die jungen Leute das ja heutzutage sagen. Ich sage, so sehr sich auch Leute wahrscheinlich zu Recht über dieses Ding aufregt, ich habe das mal gelesen in einem Kommentar, das verschweige ich nicht, sich über sowas, es ging aber nicht um den Film, aber sich über sowas aufzuregen, würde zu sagen, wie ein Diamant hat so viele Ecken und Kanten.
Ja, also ich bin da, muss ich gestehen, ich bin trotz IMAX-Screening bin ich nach einer Stunde oder so rausgegangen. Mir war das alles ein bisschen zu tröge und ein bisschen, es hat so auch einfach Humor gefehlt, hatte ich das Gefühl, um mich da irgendwie bei der Stange zu halten. Aber Jenny, ich glaube, du hattest ja auch eine gute Erfahrung mit, oder? Oder hast du den nicht gesehen?
Doch, Horizon fand ich sehr gut, doch. Also das Ende würde ich auch nie akzeptieren, wenn ich nicht wüsste, dass der zweite Teil schon fertig gedreht ist und auch dieses Jahr kommen soll. Also das Unfertige, das hat mir auch nicht so behagt, muss ich sagen, weil ich das ja auch bei jedem anderen Franchise kritisieren würde, dass das heute halt normal ist, unfertig Filme uns vom Latz zu knallen, die dann vielleicht nie einen Sequel bekommen. Nein, aber es ist ein Film, den man so gar nicht mehr so richtig im Kino sieht, schon allein weil so viel Geld drin steckt, weil es dieses Genre ist. Also was wir ja von Western eher im Kino sehen, sind versuchte Unterwanderungen des Genres, sowas wie eben Django Unchained oder The Hateful Eight ist ja ein bisschen klassischer oder eben so ein versuchter klassischer Ansatz wie bei Free 10 to Yuma oder so, was für mich halt gar nichts hergibt, weil dann kann ich auch das Original schauen, was 1000-mal besser ist als ein James Mangold-Film, of all things. und Horizon ist eben, der hat mich manchmal so ein bisschen an die auch 70er Jahre New Hollywood-Versuche von Epen erinnert, vielleicht auch ein bisschen Heaven's Gate, auch wenn ich sagen würde, dass Kevin Costner auf keinen Fall ästhetisch da irgendwie herankommt, so, weil das ist nicht sein Ding, ästhetisch anspruchsvolle, herausragende Filme zu drehen. Aber ich fand ihn trotzdem sehr schön. Einfach wegen dieser, er hat mich wirklich an Avatar erinnert, im Sinne von, schau mal, hier ist eine wunderschöne Landschaft und das zeige ich dir jetzt einfach für den Rest des Films. Und damit musst du zufrieden sein. Und ich war zufrieden.
Ja, ich wünschte, mich hätte er auch an Heaven's Gate erinnert, dann wäre ich auch dabei geblieben. Aber vielleicht hat mir auch einfach Isabelle Huppert gefehlt, ich weiß es nicht. Gut, ich glaube, dann kommen wir hier zu einem Schluss, oder? War jetzt vielleicht nicht der beste Abschluss mit diesem Fernseh. Also ist es eigentlich ein Kino oder ein Fernsehprojekt?
Wie ein Kinoprojekt, ja, natürlich.
Okay,
so, also was muss wieder ins Kino.
Die werden auch alle
der
dann.
Kostner hat auch ganz groß hier in Cannes, ein paar Meter von uns entfernt, fürs Kino sich ausgesprochen und dass die Filme bleiben werden. Und die ersten zwei sind fertig gedreht, den dritten dreht er angeblich jetzt schon, da hat er angeblich das Geld. Und er macht das, glaube ich, so lange, bis er keine Klamotten mehr am Leib hat, weil er alles dafür verkauft hat.
Ja, und bis der letzte Yellowstone-Fan auch ins Kino marschiert ist.
So wie es sich gehört.
Gut, dann ja, also besonders, nee, ich heb hier niemanden raus. Vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart und das mit mir gemacht habt. Jakob für die vergangenen 10, 11 Tage oder so und Jenny für heute. Und dann lasst uns mal sehen, wer das Ding heute, nee, morgen, wer das Ding morgen hier mit nach Hause holt. Und ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao. Macht's gut.